Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Mirko Bonnet und Sie an diesem warmen Sommerabend und nach einem langen Wahltag, der noch nicht entschieden ist, also der neueste Stand, zu Mirko Bonnets Lesung aus dem in diesem Frühjahr bei Schöffling erschienenen Buch Ausflug mit dem Cerberus, in dem sich Mirko Bonnet als Essayist und Erzähler, als Reisender und Lesender vorstellt, der wahrgenommene, erlebte und literarisch erinnerte Einzelheiten auf höchst einfallsreiche und intelligente Weise zu verbinden und neu zu erzählen weiß. Ich zitiere aus seinem Buch Albert Camus, der wohl zu Mirko Bonnets bevorzugten Gewährsleuten zu rechnen ist, um Ihnen anzuzeigen, worum es in diesem Buch letztlich geht. Hier heißt es, Camus habe die Rolle des Schreibenden darin gesehen, Zitat, von dem zu sprechen, was alle kennen und von der Wirklichkeit, die uns gemeinsam ist. Meer, Regen, Bedürfnis, Kampf gegen den Tod. Das sind die Dinge, die uns alle verbinden. Davon spricht Mirko Bonnet tatsächlich in diesem Buch. Und dann stieß ich auf die Begründung des Kaschnitz-Preises, den er in diesem Jahr bekommen hat. Und dort heißt es, sein Schreiben widme sich den großen Fragen des menschlichen Lebens wie Treue und Verrat, Selbstentwurf und Scheitern. Bei uns im Deutschen ist es immer ein bisschen mehr als diese schlichten vier Worte, Meer, Regen, Bedürfnis und der Tod. Sie werden selber während der Lesung beobachten können, wie mühelos er seine Gegenstände zu verbinden weiß, nämlich die vorhin genannten. Mirko Bonnet ist 1965 in Tegernsee geboren und lebt in Hamburg. Er hat Lyrik übersetzt, sehr viel aus der englischen und amerikanischen Literatur. Daneben auch Gerasim Luka, hat mehrere Romane und Gedichtbände veröffentlicht, ist mit Preisen ausgezeichnet worden, unter anderem 2007 mit dem New York-Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Das erwähne ich besonders, weil sich davon angeregt auch ein Text in diesem Buch findet. Und er hat zuletzt ein Gedichtband Die Republik der Silberfische 2008 veröffentlicht, den Roman Wie wir verschwinden 2009. Diese beiden auch im Schöffling Verlag, die liegen auch draußen am Büchertisch, genauso wie Ausflug mit dem Cerberus. Und dann wünsche ich Ihnen eine anregende und schöne Lesung mit Mirko Bonnet. Bitte schön.
Ja, danke, Ernest Wichner, für die einführenden Worte und für die Einladung, nach Berlin zu kommen. Die Frage für mich jetzt erstmal ist, soll die Tür offen bleiben? Wir können es ja erstmal versuchen. Ich habe irgendwie so einen Zwang entwickelt, bei geschlossenen Türen zu lesen. Ich möchte Ihnen heute Abend einen geschlossenen Aufsatz aus meinem Band vorstellen. Der Ausflug mit dem Cerberus vereinigt zwei Reisejournale und sechs Aufsätze zu Literatur und Leben. Der Band trägt keine Genrebezeichnung, aber hätte ich eine wählen müssen, dann hätte ich wohl Aufsätze genommen. Und zwar deswegen, weil ich denke, der Aufsatz ermöglicht einfach die Hinzunahme von Fiktivem, von Erfundenem, was der Essay fast, zumindest in meinem Verständnis, ausschließt. Und ich möchte Ihnen einen Aufsatz, nämlich den titelgebenden Aufsatz, Ausflug mit dem Cerberus, vorlesen, der aus fünf Teilen besteht und, glaube ich, den Band ganz gut repräsentieren kann. Ich habe dem Aufsatz Ausflug mit dem Cerberus ein Motto aus einem Gedicht von W.G. Sebald vorangestellt. Eine Frage ohne Fragezeichen. sterben wir wirklich nur einmal. Eins. Seit ich denken kann, hängt über dem Schreibtisch meines Großonkels eine alte Zeichnung von einem großen schwarzen Hund. Mit gefletschten Zähnen, die lefzen wie die Augen weit aufgerissen, zeigt ihn das Bild mitten im Sprung auf etwas zu, das jenseits des Rahmens ganz in der Fantasie des Betrachters liegt. Wer immer dort ist, ein Fliehender oder einer, dem noch eine Waffe zu ziehen gelang, nie hatte ich Zweifel daran, dass er im nächsten Moment unter den Bissen jenes grauenerregenden Hundes sein Leben ausgehaucht haben würde. Es ist Arthur Conan Doyles Hund der Baskervilles, den die Zeichnung zeigt. Und anders als jeder, der sie in den 100 Jahren seit Sherlock Holmes vielleicht berühmtesten Fall betrachtete, fühlte sich mein Großonkel immer auf mir unverständliche Weise beschützt von dem Bild. Sein Schreibzimmer, sagt er noch heute, werde durch das schwarze Ungetüm in ein imaginäres Dartmoor verwandelt. Und die einzigen zwei Menschen, denen er gestatte, diesen wehrhaften Bezirk zu betreten, das seien er selber und ich, sein wissbegieriger Großneffe. So habe ich mich jahrelang dem Arbeitsbereich meines Großonkels nur mit äußerster Vorsicht genähert. Erst als ich selbst begann, Doyles Erzählungen von Sherlock Holmes und seinem Assistenten Dr. Watson zu lesen, ist mein Respekt, der mich bis in die Träume hinein verfolgte, allmählich einer Faszination gewichen, die mir erlaubte, in einer Darstellung von einem blutrünstigen Hund schließlich nicht mehr allein das Ungeheuer zu sehen, sondern zunächst einmal ein ungeheures Bild. Ob es 1975 oder 1976, ob ich also 10 oder 11 war, als ich erstmals Der Hund der Baskervilles las, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch bestimmt, dass der Schreibtisch meines Großonkels zur selben Zeit unter einer Unzahl anderer, nicht minder ungeheurer Bilder verschwand. Es waren zumeist Zeitungsausrisse und Fotos aus Büchern, Aufnahmen, die, soweit ich mich erinnere, alle das immer Gleiche zeigten. Einen verheerenden Autounfall auf einer von großen alten Platanen gesäumten, ansonsten aber verlassenen und tristen Chaussee. An einem Ackerrain war ein Wagen gegen einen Baum gerast, ein Fabrikat, das ich nie zuvor gesehen hatte. Ich nahm an, dass es ziemlich alt sein musste, wenn auch nicht so alt, dass ich das in zwei Hälften zerrissene Gefährt, das auf den Bildern von allen Seiten und in allen Einzelheiten zu sehen war, als Oldtimer bezeichnet hätte. Der Junge, der ich damals war, hatte bestimmt noch keine Vorstellung von Nachkriegszeit, den 50er oder 60er Jahren. Die Fotografien, die mein Großonkel sammelte, ohne dass ich hätte sagen können, zu welchem Zweck, zeigten für mich das zerfetzte, in seine Einzelteile zurückgesprengte Wrack eines bloß alten Autos. Aber ich weiß noch, dass stets, wenn mich die Langeweile an einem verregneten Nachmittag in das Arbeitszimmer trieb, dasselbe ungute Gefühl in mir aufstieg, von dem meine Mutter oft sprach, überzeugt, ihre hektische Nervosität sei Ausdruck einer telepathischen Fähigkeit. Bewacht von dem hyänengroßen Hund an der Wand, ordnete mein Großonkel Papiere, und ich presste so lange die Stirn gegen den kalten Türrahmen, bis er meine Verholzung bemerkte und mich zu sich rief. Stundenlang sortierten wir dann gemeinsam Bilder und Artikel, die ich aus alten, zumeist französischen Zeitungen ausschnitt und die er beschriftete mit einer Quellenangabe, einem Datum und den immer gleichen zwei Namen Camus, Villeblevin, die mir nichts sagten, sich mir aber einprägten, als wären sie eintätowiert worden in den Teller meiner noch schmalen Hand mit den roten Druckringen von der unermüdlich auf und ab durch das Papier gleitenden Schere. 2. Im Spätfrühling 1975 jedenfalls muss es gewesen sein, als meine Mutter mich mitnahm auf eine Reise nach Warngau, wo sie eine frühere Kollegin mit dem schönen Namen Hermine besuchte und wo ich dem schwarzen Hund aus meinen Albträumen erstmals leibhaftig gegenüberstand. Wiesen voller Butterblumen und Lupinen wellten sich dem Tegernsee und jenseits seines Türkis den Bergen entgegen. Mit Schauen beschäftigt, überwölbte mich ein ruhiger Himmel von der Farbe meiner Augen, der mit einem Mal zerriss. Ein furchterregender Knall, gefolgt von einem langen, schauderhaften Kreischen, kam am Mittag, als ich auf Hermines Terrasse spielte, aus einem Waldstück in der Nähe. Und der unsichtbare Schrecken, der sich von da an in der warmen Luft hielt, schien sich mir nicht nur auf den Garten sein grünes Blinken und die ihn umgebenden Bäume zu legen, anzuhaften schien er genauso den Vögeln, Fliegen und Hummeln, denen ich dabei zusah, wie sie durch den Tag schwirrten, als sei nichts geschehen. Sirenen von Streifenwagen, Krankenwagen und Löschzügen heulten unablässig durch das Dorf, und auf dem Nachbargrundstück jaulte dazu ein Hund, so markerschütternd, dass ich mich schließlich an den Zaun schlich und dann unter Bäumen stehend drüben das schreiende Tier sah, das in einem Zwinger auf und ab lief und mir so vertraut schien. Als Hermine uns erzählte, dass nahe des Dorfes zwei Züge zusammengestoßen und bei dem Unglück mehr als 40 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden seien, setzten meine Mutter und ich uns am folgenden Morgen in aller Frühe in unseren Käfer und flohen vor allem vor dem noch immer jaulenden Hund. Wie Dutzende andere Schaulustige, die über die Wiesen strömten und zwischen den Kühen umher stolperten, fuhren wir, ohne dass uns jemand daran gehindert hätte, mit dem Volkswagen bis zum Waldrand und liefen dann zu Fuß weiter zu den Gleisen. Die zwei baugleichen roten Lokomotiven, die ineinander gerast waren und nun stumm zwischen den Bäumen standen, wirkten wie ein einziges riesenhaftes Ungetüm auf mich, so wie die eine aus der anderen herausragte, stecken geblieben bei dem Versuch, durcheinander hindurchzufahren. Als noch viel schlimmer aber empfand ich den Anblick der Waggons, die durch die Wucht des Aufpralls in die Höhe getrieben, krumm gebogen oder in der Mitte auseinandergebrochen worden waren. Denn anders als die beiden Loks, die mir vorkamen wie zusammengeschmolzen zu einer fantastisch monströsen Zwillingsmaschine, bereit auf der Stelle mit doppelter Kraft davonzujagen, waren die Waggons nur mehr Schrott, zerfetzte, zerplatzte Wracks, aus deren Innern der Schrecken hervorquoll. Man sah keine Krankenwagen mehr, und es war keine Suchmannschaft mehr vor Ort. Die Verletzten waren versorgt, die Toten geborgen worden, während ich auf der Terrasse verzweifelt gespielt hatte. Ich weiß nicht mehr, womit, um das Jaulen des Hundes zu vergessen. Als ich an der Hand meiner Mutter durch das Gerümpel stieg, das über hunderte von Metern den Bahndamm säumte, Koffer, Sitze, Flaschen, alles, was aus den zwei Zügen geschleudert und von den Rettungstrupps ins Freie geworfen worden war, hatte ich das Gefühl, zwischen dem ganzen Müll aus noch am vorigen Morgen eingepackten, intakten Dingen wenigstens eines entdecken zu müssen, das mir verriete, wem es gehört hatte und was mit seinem Besitzer geschehen war. Es war dumpf und unaufrichtig, dieses Gefühl. Zwischen den Habseligkeiten der Verunglückten suchte ich in Wirklichkeit mit gierigen Blicken nach einem handfesten, blutigen Beweis dafür, dass andere ausgelöscht worden waren, während ich weiterlebte. Weder in dem Waldstück bei Warngau noch auf den Unfallbildern meines Großonkels war ein solcher Beweis zu finden. Wald, Moor und Äcker, eine Schneise voller liegen gelassener Habseligkeiten und mitten darin die Verheerung, das Böse, der brüllende schwarze Hund. So wenige Spuren von einem der zu Schaden gekommenen Menschen es gab in dem nach außen gestülpten, vollkommen entseelten Innenleben der beiden zerstörten Züge. So wenig wussten die Fotos von dem Autounfall über diejenigen zu berichten, die da mit ihrem Wagen irgendwann einmal gegen einen Baum gerast und gestorben waren. Nirgends ein Mensch, ein Opfer oder einer, der sich wehrte, so wenig wie auf der Zeichnung von dem gespenstischen Hund. Meine Mutter kann sich nicht daran erinnern, und dennoch bilde ich mir ein, sie an dem Tag vor 35 Jahren in Warngau gefragt zu haben, wo alle die Leute seien, denen alle die Sachen gehört hätten, womit ich nur zum Ausdruck brachte, dass mir etwas Wichtiges fehlte. Ein Hinweis, der deutlich gemacht hätte, was in dem Waldstück wirklich geschehen war. Es gab ihn nicht. Nicht für einen 10-Jährigen. Von den Überbleibseln einer so umfassenden Zertrümmerung auf das Unglück selbst zu schließen, gelang mir nicht. Und wie in dem Wald, durch den die erste Sommersonne fiel und wo die Vögel sangen zum Raunen derer, die mit uns umherstöberten im Müll der Toten und Davongekommenen, so vermisste ich auch auf den Bildern von dem Autounfall die Leute, die ihn miterlebt hatten. Wäre da nur einer gewesen, der geschrien oder geweint hätte, wäre unter den Fotos nur eines mit auf dem Schreibtisch ausgelegt gewesen, das ein Opfer zeigte, im Hintergrund einen Mann, eine Frau, ein Kind mit einer Wunde. Ich glaube, ich hätte noch immer kaum begriffen, warum hier wer verunglückt war. Wenigstens aber hätte ich eine Vorstellung davon gehabt, weshalb mein Großonkel alle die Bilder sammelte. Das Tragische gehöre verworfen, nachdem man ihm ins Gesicht geblickt habe, nicht vorher, schreibt Albert Camus, der in diesem Auto starb, als es in dem kleinen Ort Villeblevin gegen einen Baum raste. Drei. Eine Nahtoderfahrung. Den Ausdruck habe ich nie begreifen wollen. Unser Leben ist der Mord durch Arbeit. Wir hängen 60 Jahre lang am Strick und zappeln, sagt Georg Büchner zu Recht. Hat man auch mittlerweile 80 Jahre an durchschnittlicher Lebenserwartung, was ein ebenso absurder Begriff ist, und wurde Büchner selbst auch nur 23. Ich erinnere mich an den Tag, als genau 11 Monate vor dem Warngauer Zugunglück mein Großvater starb. Ein Jubelfest im ganzen Land. In der Nacht auf den 8. Juli 1974, als die Fußballnationalelf durch Tore von Paul Breitner und Gerd Müller Weltmeister geworden war, schlief mein Großvater selig vor Glück und Stolz ein und wachte nie mehr wieder auf. Die Freude über den Sieg gegen die Niederlande, hieß es, sei zu viel für ihn gewesen. Eine Ansicht, die ich nicht teile. Denn er, der 1918, als der Kaiser abdankte, 9 war, so alt wie ich, als er starb, und der im Hitlerkrieg Funker und nach dem Krieg Eisverkäufer wurde, ging zum Lachen nicht in den Keller. Und nie getraut habe ich der ärztlichen Hypothese, nach der ein amerikanischer Granatsplitter, der meinen Großvater 1943 in Ligurien getroffen haben soll, 31 Jahre lang durch seine Blutbahnen gewandert sei, um in jener Nacht auf einer Woge der Freude in sein Herz gespült zu werden. Ebenso überzeugend finde ich die Vorstellung, mein Großvater könnte, wie Georg Trakl, 1914 in Galizien im Einsatz gewesen sein, wobei unerheblich ist, dass er dort nie war, geschweige denn als 7-Jähriger. In jedem dichterischen Gemüt liegen die Zeiten synchron nebeneinander. Die Logik der Chronologie jedenfalls ist dort nicht bedeutsamer als jede andere denkbare Möglichkeit. So schreibt Zbigniew Herbert für mich ganz natürlich über seinen im Zweiten, nicht Ersten Weltkrieg gefallenen Bruder: Ein Granatsplitter traf ihn bei Verdun. vielleicht bei Tannenberg. Die Einzelheiten hatte er vergessen. Zu jeder Zeit und noch im größten Glück steht neben dir der Tod und lehnt die Stirn an deine Schulter. Wer schliefe wirklich allein? Jede Nacht liegt neben mir in meinem Bett ein großer schwarzer Hund und zuckt im Traum. Dort bin ich ihm und ist er mir so nah, wie ich mir selbst es nie sein werde. An jedem Morgen neu wache ich auf nach so einer Nahtoderfahrung. Und jeder Tag ist erneut ein Wunder, nicht zuletzt darum, weil neben mir der Schatten geht. Wie ein Schatten stets bei mir ist auch meine tote Großmutter. Unvermutet, wie aus dem Nichts materialisiert, steht sie neben mir und streckt die Hand nach meinem Arm aus. Als ich im November 2007 von Ushuaia auf Feuerland abfuhr und das Schiff Kurs nahm auf die Antarktis, las ich das Versepos La Araucana des spanischen Spätrenaissance-Dichters Alonso de Arquilla, der in Chile als Nationalheld verehrt wird. Arquilla beschreibt die Indios vom Stamm der Araucaner auf eine Weise, dass ich, ohne es zu wollen, meine Großmutter vor mir sah und sie daraufhin leibhaftig mitnahm zum vergletscherten Ende der Welt. Robust und bartlos, sanft die Gestalt und muskulös, Glieder hart, Nerven stählern, wendig und ehern, fröhlich, beseelt, wagemutig und tapfer, abgehärtet von Arbeit, geduldig bei tödlicher Kälte, Hunger, Hitze. Solang wie Georg Büchner lebte, 23 Jahre lang, lebte sie nach dem Tod meines Großvaters weiter. Klein und kleiner wurde sie, nervös und etwas fahrig, und zehrte von der Idee, ihre Barbiere in Ordnung zu bringen. Steuerunterlagen, Versicherungspolicen, Schuldentilgungstabellen sowie einen Stammbaum, der in einem roten, mit einem zwölfarmigen, goldenen Leuchter verzierten Büchlein zurückreicht bis zu meinem Ur-Ur-Urgroßvater, von dem sie behauptete, er sei verwandt gewesen mit Karl May. Sie starb im Januar 1998, unerwartet nach einer erfolgreichen Blinddarmentzündung an einer Lungenembolie, der von ärztlicher Seite nicht vorgebeugt worden war. Am Neujahrsabend hatte ich sie zuletzt gesehen, kaum größer als ein Kühlschrank, aus geröteten Augen lächelnd, stand die Araucanerin, die Erzgebirge und hohe Tatra liebte, mit dem ewigen Geschirrtuch in der Hand in der Haustür und rief mir etwas nach in ihrem Sächsisch, das so spitz und schnell sein konnte, dass die beiden Namen ihrer Heimatstadt, wenn sie sie aussprach, ununterscheidbar klangen und auf diese Weise wieder eins wurden. So habe ich nie einen Zweifel daran gehabt, dass Chemnitz und Karl-Marx-Stadt immer eins gewesen sind. Sie winkte, und tags darauf flog ich, um ein Stipendium anzutreten, nach Südfrankreich. Vier. In Marseille beendete ich meinen ersten Roman, Der junge Ford, der meinen Großeltern gewidmet ist. Ein stürmisches Buch, getragen von einem Witz und einer Werf, die mir 10 Jahre später oft peinlich sind und noch öfter auf die Nerven gehen. Ohne Ziel, nur auf Körperkontakt aus, wie Drängler in der Menge, so kommt diese hart gefügte und doch lavaweiche Eruption daher, die Erlebnisse meiner Kindheit und Jugend durcheinanderwirbelt, umordnet und fortwälzt. En passant verarbeitet der junge Ford Doderer, Kafka, Kleist, Schiller, Trakl und andere Lektüren auf dem Weg zu einer neuen, epochalen Erzähllogik des Zweifels. Dafür steht mein alter Ego mit seinem Namen ein, den er zum Gedenken an seinen an Krebs gestorbenen Dobermann vorübergehend abändert in Hund. Beredte Ratlosigkeit, ein funkelnder Scherbenhaufen ist der Lohn des Lesers nach 277 Seiten, die mich 3 Jahre meines Lebens kosteten. Als trojanisches Pferd konzipiert, ging das Buch als bleierne Ente unter. Dennoch bin ich den Gründen für die doppelte Zerrüttung der Ehe meiner Eltern, die einander 2-mal heirateten und sich 2-mal voneinander scheiden ließen, nie dichter auf den Fersen gewesen, mithin den Wurzeln meiner eigenen, nicht minder katastrophalen Liebesbiografie. Und ich fügte in jenem Winter in Marseille unter dem Eindruck des plötzlichen Todes meiner Großmutter, dem jungen Ford, ein paar Seiten hinzu, mit denen ich 3 der 4 Überfälle, die der Tod auf mich selber verübte, so darstellen konnte, wie ich sie erlebt hatte. Gepackt zwar von nacktem Entsetzen, aber nie und nimmer gewillt, mich zu ergeben. Es folgen nun 4 Seiten aus meinem 1999 erschienenen Debütroman »Der junge Ford«. Von dem insgesamt, glaube ich, 365 Exemplare verkauft wurden. Ich habe dem Tod des Öfteren ins Auge geblickt, das sagte sich so leicht. Paradox, den Tod ein lebendiges Gegenüber zu nennen, das Macht nur über den hat, der unfähig sich zu beherrschen in sein Medusengesicht starrt. Als hätte man im Angesicht des Todes die Wahl. Allerdings musste man zwischen vielen verschiedenen Arten von möglichem Tod unterscheiden, zumal jeder dem Tod auf seine Weise begegnete. Überhaupt, wer erschien sterblich, wenn nicht der, der vom Tod sprach? Der junge Ford hatte 2 Spielarten des Todes kennengelernt, die eine gleich 2-mal. Als er mit 8 Jahren auf dem Busbahnhof stand, stieß ihn ein rasch durch die Menge drängender Mann auf die Fahrbahn. Im selben Moment kam der Bus. Als er fiel, dachte er nichts. Erst als er hart gegen die Seitenwand prallte, auf den Bürgersteig zurückgeschleudert wurde und dort unversehrt aufstand, wusste er, dass er nicht mehr leben würde, wenn der Bus ein klein wenig später gekommen wäre. Kurz nachdem er den Führerschein gemacht hatte, unternahmen sein Vater und er eine Spritztour aufs Land. Vom Beifahrersitz aus bestimmte Ford die Geschwindigkeit, auf geraden Strecken Gas geben, in Kurven Tempo drosseln. Es wurde Abend, nur wenige Wagen kamen ihnen entgegen. Auf einer langen Gerade zwischen 2 Waldinseln überholte sie ein Motorrad. Fast im selben Moment erkannte er an 2 dicht nebeneinander liegenden Scheinwerfern einen Traktor, der aus dem 2. Wäldchen kommend in die Straße einscherte. Die 3 mit Strohballen beladenen Anhänger waren unbeleuchtet. Der Motorradfahrer sah sie zu spät. Und auch der junge Ford hätte sie zu spät gesehen, wäre mit seinem Vater neben sich in die Hänger gerast und gestorben, wie der Junge auf seiner Suzuki, bei dem er sich bedanken konnte, dass er noch lebte und, paradox, doch nie, solange er lebte, sich würde bedanken können. Als er eine 2. Spielart des möglichen Todes erlebte, war er noch weit davon entfernt, selbst einen Wagen zu lenken. Sein Vater fuhr noch zur See, seine Mutter war Fußpflegerin und er ihr Schlüsselkind mit den immer wieder sonntags pedikürten Füßen. Der Bus brachte ihn nicht um, sondern heim. Er zog den Ranzen hinter sich her bis zur Durchfahrt mit dem Gerümpel der Nachbarn. In der Küche stand ein Gericht in Zellophan eingeschlagen. Darauf klebte ein Zettel mit der Mikrowellenherd-Minutenzahl. Er durchstöberte die Bild nach dem feinkörnigsten Nacktfoto und verschloss, auch wenn er nach Stunden allein war, die Toilettentür zweifach. Er bastelte ein Fallerhaus zusammen oder sprengte eines in die Luft, wenn von Silvester noch Böller da waren. Auf dem Komposthaufen im Hof verrottete in rauen Mengen sein Plastik. Wäre er als dieser 13-Jährige abergläubisch gewesen, er hätte gewarnt sein müssen, als er vor allen anderen im Schulbus den erhöhten Sitz überm Radkasten hatte ergattern können, dass er sich geborgen fühlte in dieser vibrierenden Sänfte von Stahlmantelreifen durch sattgrüne Felder getragen, hätte ihn nachdenklich stimmen müssen. Und erst, dass ausgerechnet das hübscheste Mädchen aus der Parallelklasse, das Blonde und Schmale, das so seifig roch, sich neben ihn setzte und gar nicht unfreundlich, nur sehr erstaunt zu ihm sagte, als er ihren Pferdeschwanz anfasste, »Du träumst wohl.« Zumindest musste er nach dem Sportunterricht in Gedanken gewesen sein, als er die Schnur mit dem Schlüssel im Umkleideraum hängen ließ. Er träumte nicht. Er stand im Regen, hungrig, nass und schlimmer, nach den ersten mit Sonja gewechselten Worten mit überschäumendem Verlangen vor verschlossener Tür. Er ließ den Ranzen liegen, ging ums Haus und fand die Hoftür genauso verschlossen. Sie führte in die Küche. Gesicht an der Scheibe sah er sein Essen auf der Anrichte, Wurfsendungen und Zeitungen im Flur auf der Fußmatte unterm Postschlitz. Auf der Treppe zu Mamas Schlafzimmer, dem Pediküreraum für Privatkunden und seinem Zimmer standen Flaschen, Pfandglas, das er einmal die Woche wegbrachte, um sein Taschengeld aufzubessern. Bevor sie zur Arbeit gefahren war, hatte seine Mutter die Flaschen aus dem Heizungsraum genommen und sie ihm hingestellt als Denkstütze. Die Feuerschutztür zu diesem dunklen Raum, der an die Küche grenzte und gerade mal dem Öltank und einem Schuhregal Platz bot, stand einen Spalt breit offen. Aus der Garage, die nur abgeschlossen wurde, wenn ihr Wagen darin stand, holte er die ausrangierte Küchenleiter und lehnte sie neben der Hoftür an die Hauswand. Etwa 2 Meter überm Boden, unvergittert und ohne Fensterkreuz, diente dort eine Luke als Entlüftungsschacht. Sie war quadratisch und hatte ein horizontal angebrachtes Drehfenster. Wollte man die Luke als Ein- oder Ausstieg benutzen, hieß es entweder über oder unter dem Drehflügel hindurchkriechen. Er stieg hinauf, kippte das Fenster in die Waagrechte, schob den Kopf in die Bollerluft und tastete die Innenwand nach etwas ab, woran er sich festhalten und hineinziehen könnte. Soweit sein Arm reichte, spürte er Putz. Er griff in Spinnengewebe und die Spinne kroch ihm über die Hand. Er schlug mit der Hand gegen die Wand und mit dem Kopf gegen das Glas. Und während er noch zappelte, um nun so schnell wie möglich entweder hinein oder hinaus zu gelangen, weg von dem Viech, während ihm nicht etwa klar wurde, dass nach den Jahren, die sein Vater ihn nicht mehr zum Knochenfuchs, der hier lebte und sich von Fußknöcheln ernährte, in den Heizungsraum eingesperrt hatte, er offenbar zu groß geworden war, um durch die Luke ins Freie zu kriechen und damit auch umgekehrt, aus dem trostlosen Freien in ein wenigstens warmes Gefängnis, während alles, was ihm durch seine missliche Lage hätte klar werden können, in diffuser, doch spürbarer Panik verflog und er spürte, ich sitze fest, fiel unter seinen Füßen die Leiter. Kopf und linker Arm im Heizungsraum, den Rest des Körpers baumelnd, zappelnd draußen, hing er in der Wand. Was ihn festhielt, spürte er im Nacken. Der Drehflügel schnitt in den Hals ein, presste ihm die Kehle auf den Rahmen, so dass er, wenn er nicht ersticken wollte, den Kopf drehen und dadurch die Stelle im Nacken noch stärkerem Druck aussetzen musste. Erlöse mich von dem Übel, mach, dass es gelingt, die Turnschuhe abzustreifen. Mit den Sohlen find ich an der glitschigen Wand keinen Halt. Sie waren zu fest geschnürt. Kein Wunder. Wie immer, wenn ihm das achtlose Schnürsenkelbinden einmal bewusst wurde, dachte er vielleicht schlaglichtartig an den Menschen, der es ihm beigebracht hatte. ein Stammgast im Lokal seiner Großeltern namens der Spargelsepp, ein hagerer, rotwangiger Alter mit einem Goggomobil, der im Sägewerk arbeitete. Und wahrscheinlich half ihm das, die rotierende schwarze Windmühle im Kopf abzubremsen zu einem langsam kreisenden, wiederkehrenden Dunkel. Denn bevor er das Bewusstsein verlor, deckte sich, ja, wie das nennen, die Topographie seiner Gedanken exakt mit dem, was er sah, die Finsternis im Heizungsraum und dem, was er hörte, das gleichmäßige Surren der Ölpumpe. Außen und innen drehten sich ineinander, sein Kopf wurde ein Raum und die Beine, wie sie draußen gegen die Wand schlugen, dachten. Er selbst wurde schwarz, ein langsam kreisender Rotor, drehte er sich um eine Achse, die durch den Schmerzmittelpunkt in seinem Nacken verlief. Erst als er das Gefühl hatte, aufgespießt worden zu sein und herumgewirbelt zu werden auf diesem Spieß, ließ der Schmerz nach, hörte er sich nicht länger weinen. Als er die Augen schloss, tat er es im festen Glauben zu sterben. Auf dem Busbahnhof wäre er zufällig gestorben. Auf der nächtlichen Landstraße starb zufällig ein anderer. Beide Male hatte er die Empfindung von plötzlichem Zugriff, vom überfallartigen Piranha-Verhalten des Todes. In der Luke dagegen herrschte die Langsamkeit. Was war der Zufall? Zwei aufeinanderfolgende oder benachbarte Punkte im Raum-Zeitgefüge überlagerten sich schlagartig. Rapide Verschiebung der Lebenstektonik. Der junge Ford in der Luke, ein Hund in der Schlinge. Lange Zeit in Todesangst. Das hatte folglich mit Zufall wenig zu tun, oder? In der zweiten Spielart verlangte der Tod einen Gegner, der aushielt oder erschlaffte. Agonie. Aber hielt man das Python-Verhalten des Todes denn aus? Mit dem Tod nur zu ringen, hieß doch schon sterben. Es sei denn, dich rettete der Schlüsselnotdienst, ein Arzt. Schwer zu entscheiden, ob seine Mutter an diesem Tag zufällig früher nach Hause kam. Sie habe so ein ungutes Gefühl gehabt, sagte sie. Heute gibt es den Busbahnhof nicht mehr, wo vor 30 Jahren in Gestalt eines durch die Menge eilenden Mannes der Tod darauf wartete, mich auf die Fahrbahn zu stoßen. Der Kiosk und der Imbiss, das Wartehäuschen, die Bussteige und die Fußgängerbrücke aus Regenfleckenbeton, die das tristgraue Areal mit dem Einkaufszentrum verband, sind abgerissen und eingeebnet worden, um einer Shopping-Mall und einem Elektronik-Supermarkt Platz zu machen. Das Haus, das mich zu erdrosseln versuchte, existiert zwar noch, doch leben dort inzwischen Leute, die es umgebaut und die Luke, in der ich mich erhängen sollte, zugemauert haben. Und auch die Landstraße, auf der ich wider Erwarten volljährig geworden dem Motorradfahrer folgte, bis er an meiner Stadt wie mitten in den Tod hineinfuhr, ja den Tod quasi über den Haufen fuhr, kann niemanden mehr umbringen, seit zu beiden Seiten der heute verkehrsberuhigten Straße Einfamilienhäuser gebaut wurden. Für das kleine Holzkreuz, das noch ein paar Jahre lang an den toten Suzuki-Fahrer erinnerte, fand sich in einem der neu angelegten Vorgärten keine Verwendung mehr. So will es mir immer wieder scheinen, dass ich durch mein Leben haste wie durch einen Tunnel, der hinter mir einstürzt und alle Zeichen verschüttet. Mit aller Kraft treibt es mich zurück an die Orte dieses fortwährenden Schocks. Nichts zieht mich zu glücklichen Flecken, solange das Glück nicht ruiniert ist. Erst dann will ich den See wiedersehen mit seinen Bäumen, die so nah am Ufer standen, dass von ihnen ins Wasser zu springen leicht war, und will den Schauder spüren beim Anblick der längst gefällten oder verrotteten Buchen, vor denen ich stehe. Zu schwer, zu feige, um noch durch ihr Geäst bis über das grüne Wasser zu klettern. Nie habe ich mich verbunden gefühlt mit dem Ort, in dem ich zur Welt kam. Doch seit ich vor ein paar Jahren bei einem Besuch am Tegernsee zufällig sah, wie das städtische Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, verlassen, mit blinden Fenstern im Nieselregen stand und verfiel, bin ich immer wieder an den See gefahren, bin am Ufer entlang und an der alten Klosterbrauerei vorbei hinaufgestiegen bis zu dem Bretterzaun, hinter dem heute bloß eine Baugrube voller Schlamm, Ziegelbrocken und schöner Silberdisteln liegt. Bewacht wird sie von einem großen schwarzen Hund. Müde trottet er auf und ab zwischen dem Zaun und einer Hütte, auf der nicht sein Name steht, sondern der Satz: Hier wache ich. Ich aber kenne ihn, denn er ist kein anderer als der Hund auf der Zeichnung im Schreibzimmer meines Großonkels. Fünf. Der junge Ford erschien im Herbst 1999. Kurz zuvor verübte der Tod sein viertes Attentat auf mich, und diesmal hatte er zumindest teilweise Erfolg. Ich fühlte mich, als sei ich gestorben, und trudelte betäubt durch endloses Dämmern. Das Verlöschen ist ein Zauber, und so war es eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens, auch deshalb, weil ich weder wusste, wie mir geschah, noch was mir fehlte. Ich aß nichts. Lieber trank ich Unmengen an Wasser aus Hähnen und Flaschen. Ich trank mich aus der Welt, vergaß trinkend, wer ich war, und schlief, unterhalten von süßesten Träumen, ununterbrochen 3 Tage lang. Dass noch 77 Jahre zuvor nichts mehr mich gerettet hätte, wusste ich nicht. Doch ich fühlte scharf und träumte deutlich, dass der Tod nun nicht mehr neben mir lag, sondern dass er in mich hineingekrochen war und ich ihn in mir hatte. Das Bett, in dem ich träumend mit dem Tod rang, stand im früheren Mädchenzimmer meiner damaligen Frau. Vor den Fenstern ihres Elternhauses lag das Bergische Land, und der Sommerwind, der durch die Jalousien strich, sorgte im Garten, an dem Hang, an dessen Fuß die Stadt lag, für leises Rauschen in Apfel- und Quittenbäumen. In dem verdunkelten Zimmer mit der Gitarre auf dem Schrank, mit den Kindheitsfotos der 2 Töchter und den Drucken von Miro-Gemälden an den Wänden, sann ich Tagen nach, die soeben verstrichen sein mussten, Bildern von Lissabon, Blaine, Sintra und Sesimbra. Und in einer Art versilberten Verzweiflung lag ich da und stand doch wieder am Ufer des Tejo, blickte auf das Wasser und verspürte nichts als den Wunsch, den Fluss leer zu trinken bis auf den Grund. Nie hatte ich einen breiteren Strom gesehen als den Rio Tejo bei Lissabon. Am Fenster einer Pension im Schatten der eingerüsteten Kathedrale stehend sah ich, wie weit draußen, präsentiert auf einem funkelnden Silbertablett, ein Lastschiff entladen wurde. Ein Schwarm Barkassen näherte sich langsam, schwärmte aus, und aus dem Stern kleiner, bauchiger Boote schnellte immer nur eines dem großen Pott entgegen, machte an seinem Rumpf fest und wurde dann beladen mit dem Kies oder schwarzen Sand, den der Frachter stromaufwärts befördert hatte. Mit Blicken suchte ich den herrlichen Fluss ab. Die rote Hängebrücke führte südwärts in den Alentejo, das portugiesische Jenseits des Tejo. Ein turmhoher Jesus breitete die steinernen Arme über den Fluss und die kursoffenen Meer nehmenden Schiffe. Wir mieteten uns einen Wagen und fuhren am Tejo entlang, bis der Fluss so breit wurde, dass er im Meer aufging. Ich fühlte mich kräftig, frei und gesund, als ich mich an dem felsigen Strand unter dem Schloss von Sintra in die Brecher stellte, die über den Atlantik hereinrollten. Eine Welle, doppelt so mächtig wie die anderen, spülte bis zu unseren Sachen herauf, Handtasche, Taschenbuch, Schuhe schwappten davon und trieben dann in der Brandung unterhalb des Cabo da Roca. Ach, Tejo, die heißen Nachmittage in Belén und Estoril und der warme Abend im schwarzen Sand im Schatten der Fischerboote von Cascais. Ich hätte vielleicht nicht über den Fluss fahren sollen. Dort am anderen Ufer holte er mich ein. Das Glück, es war zunächst doch immer nur ein glückliches Gefühl. Kräftig, frei und gesund zu sein, im Silber des Atlantiks zu baden, abends in einer Spelunke, wo präparierte Katzenhaie im Fenster hingen, Schnaps aus wilden Erdbeeren zu trinken. Bitter. Und doch war es das Wasser, das mir den honigsüßen Tod brachte. Eine vielleicht in 80, in 100 Jahren nie erneuerte, nie beherzt gereinigte Leitung in einer kleinen Pension in dem kleinen Ort Sesimbra. Da saß das Tejo-Bakterium und wurde, als ich es trank, binnen Sekunden von meiner Körperpolizei als feindlich erkannt und ausgelöscht. Bloß etwas übereifrig gingen meine weißen Blutkörperchen dabei vor, denn sie, die Leukozyten, zerstörten verwirrt marodierend die langerhanschen Inseln meiner Bauchspeicheldrüse gleich mit. Und so wäre ich gestorben in Sesimbra. Und ich sang meinen Fado. Schwarz, ach so schwarz. Schwarz war der Sommer. Ach, schwarzer, schwarzer. Sommer, dunkler Sommer. Dass ich am Leben blieb, verdanke ich 12 Hunden. In Lissabon keinem, dafür einem in Bukarest, 10 in Toronto und einem in meiner Heimatstadt Hamburg. Dem rumänischen Physiologen Nicolae Paulescu gelang 1916 im Tierversuch an einem Hund herauszufinden, was 6 Jahre später der kanadische Arzt Frederick Banting und sein Assistent, der Medizinstudent Charles Best, mit Hilfe von Experimenten an 10 qualvoll verendenden Hunden wiederholten, nämlich, dass die langerhanschen Inseln, winzige Zellorgane in der Bauchspeicheldrüse, für die Registrierung des Blutzuckerspiegels und die Herstellung eines lebenswichtigen Hormons verantwortlich sind. Unabhängig voneinander gelang den 3 Forschern die Isolierung des Hormons und damit die Verfertigung und Nutzbarmachung eines Schlüssels, der die Tür zur Behandlung des Diabetes mellitus öffnete. Paulescu, der sich später in Verruf brachte mit pseudowissenschaftlichen Artikeln, unter anderem zur Verbindung von Judentum und Alkoholismus, nannte den von ihm entdeckten Botenstoff Pankrein. Banting und Best dagegen tauften ihn Isletin. Durchgesetzt als Bezeichnung für das Hormon hat sich Insulin. Und erstmals erfolgreich injiziert wurde es einem Hund, dem man zuvor die Bauchspeicheldrüse entfernt hatte, im Sommer 1922. Mit dem Extrakt aus Bauchspeicheldrüsen von 5 seiner bereits toten Artgenossen überlebte dieser gleichfalls namenlose Hund 5 Tage lang. 77 Jahre später hatte ich nach 5 Tagen 2 und nach 14 Tagen 10 Kilo meines Körpergewichts verloren. Zurücktransportiert aus Sesimbra an den Tejo, dann weiter an die Elbe, fehlte mir noch immer jede Vorstellung, worunter ich litt. Meinem Hausarzt ebenso. Er verordnete Ruhe, Zwieback, Hühnerbrühe. Und als meine Haut grau wurde und die Augen zurücktraten in ihre Höhlen, mahnte er Bewegung an, Sonne, kräftigendes Essen. Unterdessen fielen mir die Haare aus, meine Haut wurde schuppig, die Nägel rissig. Tags zerfraß mich innere Unruhe und über Nacht ließ meine Sehschärfe nach und verschwamm die Welt in einem frühmorgendlichen Zwielicht, das ich aufzuhellen nicht länger bereit war. Es war mir gleichgültig, solange ich trank. Ich träumte, ich schwimme in einem See aus Mineralwasser. und ich durchforstete die Zeitung nach Annoncen von Wasserlieferdiensten, auch wenn ich die Rufnummern nicht mehr entziffern konnte. Abgemagert, schlotternd, halb blind und so weit entkräftet, dass mehr als 2 Flaschen zu tragen mir nicht mehr gelang, taumelte ich mehrmals täglich zu einem nahegelegenen Kiosk und kaufte Wasser. Dabei begegnete mir immer wieder ein Alter, der mit seinem Hund unterwegs war im Viertel, um sich für die Nacht einen Schlafplatz in einem Hauseingang zu suchen. Ich traf ihn morgens, wenn er noch in den Schlafsack eingemummelt lag, neben sich den Hund, von dem unter einer Decke nur die Schnauze hervorsah. Und ich traf ihn abends, wenn er schon daran ging, sich einzurichten, indem er auf seinen Habseligkeiten hockend sich die Nägel schnitt oder an das Tier eine Knackwurst verfütterte. Soweit ich sah, war der Hund ein junger Neufundländer. Er bewachte den alten Mann auf Schritt und Tritt und schien geduldig zu warten auf den Beginn des Tages, den Beginn der Nacht. Rocker nannte ihn der Alte, und ich glaube mich zu erinnern, dass mir Tränen in die Augen stiegen, als ich ihn zum ersten Mal den Namen rufen hörte. Für mich klang darin der Ort mit, von dem ich kam, jenes Cabo da Rocca, das Felsenkap, wo ich glücklich gewesen war, so kräftig und frei, dass es mir vorkam, als sei es in einem anderen Leben gewesen. Dieser zufällige Gleichklang war der Grund, weshalb ich eines Abends meinen Mut zusammennahm und den Alten fragte, ob ich seinem Hund etwas zu fressen kaufen könne. Bei einem Schlachter besorgte ich einen Rinderknochen und ging damit zurück zu den beiden. Und während der Hund dann den Knochen abnagte, kam ich mit dem alten Mann ins Gespräch. Er erzählte mir von seinen Wanderungen, Schlafplätzen und seinen Kollegen, wie er die anderen Obdachlosen im Viertel nannte. Seit er krank sei, sagte er, sei das Leben doppelt schwer für ihn. Wie zum Beweis holte er aus seiner Jackentasche dasjenige, was ich für eine Nagelschere gehalten hatte, und stach sich damit in eine Fingerkuppe. Den hervorquellenden Blutstropfen träufelte er in ein kleines Gerät, das er in der Faust hielt und das ihm, wie er erklärte, den Blutzuckerspiegel messe, seit er vor einigen Jahren nach einem unerklärlichen Gewichtsverlust, einer ungeheuren Sucht nach jeder Form von Wasser und einer praktisch über Nacht aufgetretenen rapiden Verschlechterung seiner Augen, seiner Haut und einem Haarausfall, der ihn zum Fürchten habe aussehen lassen, erkrankt sei an der Zuckerkrankheit. Wenig später, als es mir dank erster Insulininjektionen besser ging, verlor ich den alten Mann, mit dem ich noch des Öfteren gesprochen und Erfahrungen ausgetauscht habe, aus den Augen. Denn beide waren wir wohl, wenn auch auf unterschiedliche Weise, Nomaden und bei aller Zerworfenheit darauf aus, unterwegs zu bleiben. Meine Scheidung trieb mich bald fort aus dem Viertel, und so habe ich ihn nie wiedergesehen. Rocker aber, sein Hund, begegnet mir regelmäßig. Und nicht nur dann, wenn ich meinen Großonkel besuche und über seinem Schreibtisch die Zeichnung von dem werwolfgleichen Köter betrachte. So las ich kürzlich ein Buch Pierre Bayards, in dem er Doyles Hund der Baskervilles vom Vorwurf des Mordes freispricht. Fragen müsse man sich, so Bayard, ob dieser so ungeschickt vorgehende offizielle Mörder, der von Anfang an als der Schuldige gehandelt wird, nicht ein Verbrechen aufgebürdet bekommen hat, das ein paar Schuhnummern zu groß für ihn ist. Ohne sein Wissen decke er vielleicht einen der teuflischsten Mörder. Wer aber kann dieser Mörder anderes sein als der Tod selbst? In ihrem Gedicht vom Tod schreibt Inger Christensen vom Dunkel, der Ahnung und der Angst, aber auch von einem Traum und lebendigen Begleiter. Heut Nacht habe ich geträumt, ich sei tot und käme mit meinem Hund zusammen ins Totenreich gelaufen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.